Grüß Gott, sagt Ihnen Solveig Faustmann aus Balderschwang zur neuesten Ausgabe unserer Sendung zur Pfarrei der Woche. Die größten Einschränkungen der Corona-Krise sind jetzt hoffentlich vorbei und in vielen Landesteilen kann man wieder Gottesdienste besuchen. Und so freuen wir uns auch bei Radio Horeb, dass wir unsere Dauerübertragungstour zu den verschiedensten Pfarreien Deutschlands wieder aufnehmen können. Am kommenden Sonntag bringt unser Techniker Stefan Bergen um 10.30 Uhr den Gottesdienst aus der Hofkirche in Neumarkt in der Oberpfalz live ins Radio. Heute begrüßen wir in der Sendung den Zelebranten unseres Radiogottesdienstes am Sonntag, Pfarrer Stefan Wingen aus Neumarkt. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, hallo, grüß Gott.
Lieber Herr Pfarrer Wingen, wollen Sie sich vielleicht unseren Zuhörern kurz vorstellen, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen können?
Ja.
Was waren denn die wichtigsten Stationen Ihres Lebens?
Ja, klar. Also, mein Name ist Stefan Wingen. Ich bin gebürtig aus dem Rheinland. Ich stamme aus Koblenz. Und nach dem Abitur in der Bundeswehr habe ich dann zuerst einmal Geschichte studiert in Trier und in Freiburg. Und dann bin ich 2001 ins Priesterseminar in Eichstätt eingetreten und habe an der Katholischen Universität in Eichstätt angefangen, Theologie zu studieren und wurde dann 2008 vom Bischof Gregor Maria Hanke zum Priester geweiht.
Würden Sie uns auch noch verraten, wie alt Sie sind?
Ja klar, 43 bin ich, Jahrgang 1977.
Haben Sie Geschwister oder sind Sie der Einzige in der Familie?
Nee, ich bin Einzelkind. Mein Vater, wenn er gefragt wurde, wie viele Kinder er habe, hat er immer geantwortet, ich habe eine Kinder, alles Jungs.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Wir kommen da später nochmal zurück zu Ihnen. Jetzt wollen wir auch noch kurz die Stadt Neumarkt in der Oberpfalz vorstellen. Und dieses Etikett in der Oberpfalz, das klebt ja wirklich an dem Stadtnamen Neumarkt. Warum ist das so?
Gut, zum einen gibt es mehrere Neumarkt. Wenn man mal in Google Neumarkt eingibt, dann kommt in der Nähe von Altötting noch ein Neumarkt. Aber es rührt daher, dass hier in der oberen Pfalz, es hat früher zum Territorium der Pfalzgrafschaft bei Rhein gehört, dass hier der neue Markt gegründet wurde zwischen Nürnberg, Regensburg. Und deswegen hat die Stadt den Namen Neumarkt. Und weil es eben in der oberen Pfalz gelegen ist, um es besser einordnen zu können, hat diesen Kürzel dabei.
Ja, den findet man immer dabei, genau. Können Sie uns auch Ihre Stadt vielleicht in einem kleinen Steckbrief vorstellen? Wie viele Einwohner gibt es denn zum
Beispiel? Ja, gern. Also Neumarkt hat so circa 40.000 Einwohner, liegt zwischen Nürnberg und Regensburg, ist geprägt doch von mittelständischen Unternehmen, die auch hier einen gewissen wirtschaftlichen Wohlstand erwirtschaftet haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Stadt geht's ganz gut. Es ist sehr lebenswert. Ich war in Neumarkt schon Kaplan von 2008 bis 2012 und bin 2017 sehr gern zurückgekehrt hier dann an die Neumarkter Hofkirche. Neumarkt ist überwiegend katholisch, wie die ganze Oberpfalz. Wir haben so gut 60% katholische Christen hier, etwa 20% evangelische. Es ist noch ein recht lebendiges kirchliches Leben. Also wir haben 5 Pfarreien in der Stadt. Also es ist nicht so, dass die ganze Stadt zusammengefasst ist zu einer Pfarrei. Wir haben 3 pastorale Räume hier. Es sind auch Klöster in Neumarkt, die ganz wesentlich zum geistlichen Leben dazu gehören. Das Kloster St. Josef mit den Niederbronner Schwestern. Dann oben auf dem Maria-Hilf-Berg, ein marianischer Wallfahrtsort. Das sind Patres von der Gemeinschaft des fleischgewordenen Wortes aus Argentinien. Und dann haben wir noch Comboni-Missionare da.
Vielen Dank, Herr Pfarrer. Unseren Hörern, uns bei Radio Horeb, ist Neumarkt nicht ganz unbekannt. Vor ungefähr 1,5 Jahren hatten wir schon eine Pfarrei der Woche in ihrer Nachbarpfarrei und haben von dort den Gottesdienst übertragen. Und der dortige Pfarrer Norbert Winder hat uns gesagt, in Neumarkt kann man gut einkaufen. Und das kann ich bestätigen, ich habe damals viel eingekauft in Neumarkt.
Okay.
Was würden Sie sonst noch meinen, ist wichtig, kann man Neumarkt auch besichtigen, die Altstadt vielleicht?
Also die Altstadt ist sehr sehenswert. In den letzten Kriegstagen wurde Neumarkt massiv zerstört und die Stadt ist wirklich wunderbar wieder aufgebaut worden. Besuch lohnt sich. Wir haben hier Museen, wir haben wunderschöne Kirchen da, also das Münster St. Johannes, das ist die Stadtpfarrkirche, dann unsere Hofkirche, Luftlinie so 300 Meter auseinander. Wir haben das pfalzgräfliche Schloss, wir haben eine ganz attraktive Innenstadt, oben das Kloster Marie-Hilfberg ist sehr, sehr schön anzusehen. Wir haben die Burgruine Wolfstein, mittelalterliche Burganlage und vor allem das Umland ist sehr, sehr schön. Und daher ein Besuch lohnt sich immer. Die Geschäftsleute freuen sich, wenn viele Leute zum Einkaufen kommen, aber die Stadt ist auch sonst ganz angenehm zum Leben.
Ja, danke schön. Sie sind in der Hofkirche und das klingt ja schon so, so geschichtlich interessant. Können Sie uns sagen, warum die Pfarrei zu unserer lieben Frau, so heißt Ihre Pfarrei ja eigentlich, warum die auch noch Hofkirche heißt?
Die Pfalzgrafen, von denen ich eben schon erzählt habe, die haben 1410 hier eine Residenz errichtet. Der Pfalzgraf Johann kam daher. Und zum pfalzgräflichen Schloss gehört natürlich auch eine pfalzgräfliche Kapelle. 1410 hat man begonnen, das Schloss zu bauen, 1418 dann die sogenannte Hofkapelle. Und im Laufe der Zeit hat sich die kleine Hofkapelle dann eben doch zur Hofkirche gemausert. Und 1947, bedingt durch viele Flüchtlinge, die nach Neumarkt kamen, hat die Zahl der Katholiken derart zugenommen, dass der damalige Bischof Rackel die ursprüngliche Nebenkirche zu unserer lieben Frau dann zur Pfarrkirche erhoben hat. Und seitdem gibt es dann hier auch die Hofpfarrei.
Gut, Sie haben ja erwähnt, 300 Meter ist diese Hofkirche, Hofpfarrei entfernt von der Münsterkirche St. Johannes. Das sind also absolut kurze Wege. Und doch konnte ich mich schon davon überzeugen, dass die Gottesdienste ganz schön gut besucht sind. Jedenfalls in Nicht-Corona-Zeiten waren sie das. Und das scheint mir doch so zu sein, dass Neumarkt einen erstaunlich hohen Gottesdienstbesuch hat, wenn noch praktisch nebeneinander liegende Kirchen auch noch gefüllt werden. Woher kommt denn das?
Das ist für mich ein wunderbares Geheimnis, dass hier in der Stadt Neumarkt das Glaubensleben doch wirklich sehr lebendig ist und viel lebendiger als in anderen Gegenden von Deutschland. Also ich kam schon viel rum und gerade in meiner Heimat, im Bistum Trier, da gehen die Zahlen massiv zurück. Und ich sage den Leuten immer hier, wenn sie klagen, dass hier die Zahlen natürlich auch zurückgehen, sage ich immer, passt mal auf, hier ist es noch so, wie es in meiner Kindheit in Koblenz schon nicht mehr war. Ist eine ganz tiefe Frömmigkeit, die ich hier sehe. Wir haben viel eucharistische Anbetung und ich denke, dass es da schon auch einen Zusammenhang gibt, dass die eucharistische Anbetung ausstrahlt. Dann die marianische Frömmigkeit, die hier tief verwurzelt ist durch den Mariahilfberg. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Gottesmutter ihren Schutzmantel über die Stadt ausgebreitet hat und dass deswegen hier noch einiges lebendig ist, was anderswo leider nicht mehr so möglich ist.
Das ist interessant, weil Neumarkt war ja nicht immer so durchwegs katholisch. Da gab es wohl auch einiges Gerangel hin und her, je nach dem Glauben des Herrschers, bis man sich dann dafür entschieden hat, katholisch zu bleiben.
Das wurde von oben entschieden, also wie das damals so war. Die Pfalzgrafen, die wurden evangelisch. Von daher war auch die Hofkirche etwa 100 Jahre eine evangelische Kirche. Zunächst waren die Lutheraner dann hier. Dann kamen die Calvinisten und die haben ziemlich gewütet in der Stadt, also die Kirchen leer geräumt. Und wir haben eine gotische Steinmadonna, die so um 1500 geschaffen worden, die wurde von den Calvinisten also wirklich geschändet, der Kopf abgehackt und das heißt mit einem Ochsen gespannt durch die Stadt geschleift und in den Stadtgraben geschmissen. Ein paar treue Katholiken haben die dann zugegraben und versteckt. Und als die Stadt 1625 bayerisch wurde, nach der Schlacht am Weißen Berg, hat Kurfürst Maximilian ja die obere Pfalz dazu bekommen, hat man dann die Figur ausgegraben und dann in der Hofkirche wieder aufgestellt. Es kamen die Stadt war schon sehr stark evangelisch geprägt, es kamen dann Jesuiten und Kapuziner, die durch ihre Mission und durch ihre Arbeit und ihr Beten hier dann die katholische Konfession wieder Stück für Stück eingeführt haben. Und von daher haben wir diese Epoche von den 100 evangelischen Jahren. Aber ich bin ehrlich gesagt auch froh über das gute ökumenische Miteinander, das wir heute mit den evangelischen Christen hier in Neumarkt haben.
Das habe ich mir gedacht, als Sie die Geschichte erzählt haben, dass Sie heute mit Ihren Mitbrüdern wahrscheinlich nur den Kopf schütteln darüber, wie das früher war. Das läuft ja heute sicher ganz anders, dass man auch gemeinsame Veranstaltungen hat, vielleicht mal, oder?
Ja, wir haben vor 2 Jahren haben wir Jubiläum gefeiert, 600 Jahre Hofkirche. 2018. Und da war es mir auch ganz wichtig, dass wir da auch die 100 evangelischen Jahre von der Kirche nicht einfach wegwischen. Und wir haben uns mit den evangelischen zusammengesetzt, haben überlegt, was ist das Verbindende. Wir kamen direkt auf die Taufe und haben dann auch im Rahmen dieses Jubiläumsjahres einen ökumenischen Tauferinnerungsgottesdienst gefeiert, der für mich doch sehr bewegend war.
Schön. Sie haben gesagt, es gibt viele Möglichkeiten oder beliebt ist die eucharistische Anbetung in der Stadt Neubagd. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, regelmäßig zur eucharistischen Anbetung zu gehen? Ja. Ist das nur in Ihrer Pfarrei so oder vielleicht in mehreren?
Nein, das, wir haben ja mehrere Pfarreien in der Stadt und also wir haben mittwochs vor der Werktagsmesse haben wir eine Anbetung, dann drüben in St. Johannes, die haben donnerstags. Wir haben Freitag und Samstag Anbetung bei uns in der Hofkirche. Dann oben am Marie-Hilfberg, die haben den ganzen Freitag von morgens 6 bis 24 Uhr Anbetung. Und wir in der Hofkirche haben dann noch am Sonntag nach der Abendmesse eine Stunde Anbetung. Und es gibt durchaus auch Überlegungen, ob wir es nicht schaffen, wirklich jeden Tag in einer der Pfarrkirchen eucharistische Anbetung anzubieten.
Wunderbar. Gehen Sie auch gern zur eucharistischen Anbetung oder haben Sie dafür keine Zeit?
Doch, ich muss gestehen, gerade mittwochs die Messe in der Früh um 9, die habe ich, weil der Kaplan da seinen freien Tag hat. Und wurde dann auch gefragt von Leuten, und jetzt führen Sie vor der Messe noch eine Anbetung an, die müssen Sie erhalten, sagte ich ja, den Luxus gönne ich mir, dass ich fest einmal die Woche die eucharistische Anbetung mindestens im Kalender stehen habe und dass ich dahin muss, in Anführungszeichen. Ich genieße das, dass ich diese Zeit vor dem Herrn habe und ohne die Anbetung geht's nicht.
Also Sie haben eine feste Verabredung mit dem Herrn sozusagen.
Sozusagen, festes Date, genau.
Sehr schön. Herr Pfarrer, Sie haben erwähnt, ein Kaplan steht Ihnen da zur Seite. Wen gibt es denn noch für die Seelsorge in Ihrer Pfarrei?
Also in meiner Pfarrei hier ist ein Kaplan noch da. Wir haben einen Gemeindereferenten und das ganze Team der Pfarrei, also die Pfarrsekretärin, der Mesner, meine Haushälterin, wir verstehen uns alle als seelsorglich wirkendes Team. Wir haben auch sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die jetzt auch das Leben der Pfarrei bereichern, auch auf spiritueller Ebene. Wir haben einen Bibelkreis, dann Leute, die sich in der Sakramentenvorbereitung einbringen und das wirklich aus dem Gebeten, aus dem Glaubensleben heraus. Aber so hauptamtlich Pfarrer, Kaplan, Gemeindereferent hier in der Pfarrei.
Ja, wunderbar. Herr Pfarrer, dann machen wir doch mal eine kurze Musikpause und dann geht's weiter. Mich würde nämlich dann schon interessieren, warum die Hofkirche zu unserer lieben Frau heißt und was das für sie bedeutet. Aber das machen wir doch erstmal nach der Pause.
Gut.
Sie hören Radio Horeb. Wir stellen Ihnen unsere derzeitige Pfarrei der Woche vor, im Interview mit dem Pfarrer der Hofkirche im oberpfälzischen Neumarkt, Pfarrer Stefan Wingen. Und für alle Hörer, die in den letzten Wochen neu dazugekommen sind, erkläre ich kurz das Projekt Pfarrei der Woche. Wir suchen an jedem Sonntag eine neue Pfarrei in Deutschland, wo wir den Gottesdienst live übertragen dürfen und davor wird die Pfarrei immer bei uns im Radio mittags vorgestellt. Meistens ist das donnerstags. Diese Woche ist es wegen dem Feiertag schon mittwochs. Da unterhalten wir uns dann immer mit dem Zelebranten unserer Radiomesse über seine Pfarrei. Heute, wie gesagt, Neumarkt in der Oberpfalz und unser Gesprächspartner ist Pfarrer Stefan Wingen. Herr Pfarrer, Ihre Pfarrei trägt den wunderschönen Namen Zu unserer lieben Frau, ein Marienpatronat. Was verbinden Sie damit?
Als es hieß, es geht nach Neumarkt in die Hofkirche, war es für mich wirklich ein schönes Zeichen, dass es eine Kirche der Gottesmutter ist, weil ich von früher Kindheit an die Liebe zur Gottesmutter ins Herz gelegt bekommen habe, von der Familie, von Eltern, Großeltern. Und es war fast ein bisschen wie ein Nachhausekommen, dass ich an Heiligtum der Gottesmutter kommen darf. Wir haben das Patrozinium 15. August, Maria Himmelfahrt. Das ist für die Pfarrei auch, ist mitten in den großen Ferien immer in Bayern. Ist ein großer Feiertag und das ist immer ein ganz, ganz großes Freudenfest.
Und warum heißt die Kirche dann nicht Maria Himmelfahrt wie so viele Kirchen, sondern ganz allgemein und sehr vornehm zu unserer lieben Frau?
Ich kann es mir, also dass dieser vornehme Touch, den kann ich mir vorstellen, dass das von der pfalzgräflichen Zeit kommt.
Wunderbar. Herr Pfarrer, wir haben aktuell ja etwas andere Zeiten, als wir es früher gehabt haben. Also der Gottesdienst war jetzt ein paar Wochen lang schwierig oder nicht zugänglich als öffentlicher Gottesdienst. Ich nehme mal an, Sie haben doch dann täglich die Messe für die Pfarrei gefeiert.
Ja, wir haben jeden Tag die Heilige Messe, also mindestens einmal wurde täglich, manchmal auch zweimal die Messe gefeiert. Entweder haben der Kaplan und ich konzelebriert oder einer von uns, oder wir haben privat dann jeder alleine die Messe gefeiert. Das war uns ganz wichtig, dass die Gläubigen wissen, auch wenn wir jetzt die Messe nicht öffentlich mitfeiern können, dass in unserer Pfarrkirche jeden Tag die Messe gefeiert wird, dass jeden Tag gebetet wird. Und wir haben auch einen Gebetsweg mit 5 Stationen in der Kirche aufgebaut, in der die privaten Besucher zum persönlichen Beten animieren sollte. Und eine Station, die ist uns sehr, sehr wichtig geworden, die wird auch nach Corona bleiben. Das ist der sogenannte Krug der Bitten. Wir haben einen Tonkrug aufgestellt, in den dann Beter ihre persönlichen Bitten, ihren Dank, was auch immer sie bewegt, schreiben konnten und haben dann den Zettel in den Krug geworfen. Und diesen Krug haben wir ganz bewusst auch immer auf den Altar gestellt bei den Messfeiern und haben auch kommuniziert, eure Bitten, die nehmen wir in die Messe mit rein.
Der wurde also gut angenommen, dieser Krug.
Ja, also ich war total überrascht, wie gut der angenommen wurde. Wir haben auch bei dem Krug immer so kleine Stumpenkerzen, gesegnete Kerzen aufgestellt, das Licht der Hoffnung. Lassen Sie Ihre Bitte hier und nehmen Sie von Christus das Licht der Hoffnung mit seinem Segen auch nach Hause. Und wir mussten jeden Tag, mussten wir die Kerzen auffüllen. Also das sind am Tag teilweise 20, 30 Kerzen weggegangen. Und das finde ich in dieser Zeit der Ausgangsbeschränkungen war das schon beachtlich, dass dieser persönliche Spaziergang, der erlaubt war, dass viele Menschen den Weg dann doch auch zum Herrgott gefunden haben in der Zeit.
Also kann man sagen, dass Sie von der Hofkirche den Menschen, so gut sie konnten, schon zur Seite gestanden sind, einfach durch dieses Angebot jetzt?
Wir haben es versucht. Ich habe bei vielen Mitbrüdern, ich habe mit ganz vielen Mitbrüdern, mit Gläubigen telefoniert, per E-Mail Kontakt gehabt, über Facebook, auf allen Kanälen. Und wir alle waren einfach in einer gewissen Hilflosigkeit, in Ratlosigkeit. Was kann man tun? Was sollen wir tun? Und wir haben versucht, mit verschiedenen Angeboten, mit verschiedenen Aktionen, mit Kommunikation zu versuchen, den Leuten irgendwie beizustehen, weil die Not doch ziemlich groß war und meines Erachtens auch noch groß ist.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu, was Sie noch eingerichtet haben, nämlich einen Livestream. Mhm. Aber jetzt würde mich noch interessieren, vor einem Jahr hätte sich ja keiner von uns vorgestellt, dass das passieren könnte. Ja. Wie war es denn für Sie so in den ersten Tagen? War das nicht so ein Schock, dass man jetzt keine Seelsorge mehr betreiben kann? Ich meine, hat Sie das getroffen persönlich oder sind Sie mehr so der pragmatische Typ, dass Sie sagten, ja, das müssen wir jetzt machen?
Beides. Also nach innen hin war ich schon ziemlich verunsichert und war mir unsicher, wie das Ganze überhaupt laufen soll. Aber nach außen hin habe ich auch meine Aufgabe als Pfarrer gesehen, den Leuten Mut und Hoffnung zu machen. Weil wenn wir als Kirche in so einer Zeit dann auch rumlamentieren und in dieser Orientierungslosigkeit verharren, das ist genau das falsche Signal. Mir war es wichtig, dass wir die Leute ernst nehmen in ihrer Angst, in ihrer Unsicherheit und dass wir aus dem Glauben heraus Hoffnung geben. Dass wir im Gebet ernsthaft mittragen und so zu versuchen, die Leute aufzufangen. Dass keine Seelsorge im klassischen Sinne möglich war, das hat mich schon ziemlich getroffen. Das hat sich gerade bei den Beerdigungen gezeigt. Das waren für mich seltsame Situationen, aber wenn man auch kein richtiges Trauergespräch führen kann, alles über Telefon und dann auch am Friedhof mit Abstand, alle mit Maske und kleiner Personenkreis nur und das minimale Programm. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen und den Leuten selbst in dieser schwierigen Situation, in diesem minimalen Programm in Anführungszeichen, doch so viel Hoffnung und Trost wie möglich zu geben.
Tja, als Pfarrer müssen Sie sozusagen amtlicherseits Orientierung geben, selbst wenn Sie selber das gerade als schwierig empfinden. Und das haben Sie ja dann eigentlich auch gut getan, indem Sie sich für einen Livestream entschieden haben. Das heißt, der Gottesdienst am Sonntag um 9 Uhr war von Anfang an für Ihre Gemeindemitglieder über die Homepage per Livestream erreichbar. Wie haben Sie denn das so schnell aus dem Boden stampfen können?
Ich hatte zunächst die Idee, auch komm, lass uns streamen, WLAN in die Kirche rüberlegen. Das Pfarrhaus liegt direkt neben der Kirche, das dürfte kein Problem sein. Dann stelle ich das Handy auf und dann streamen wir einfach. Ich hatte ganz am Anfang mich dagegen entschieden, live zu streamen, weil ich dachte, ach komm, Domradio und von Eichstätt und von den Diözesen, von Passau, von überall, da werden so viele Messen gestreamt. Es muss jetzt nicht jeder das Rad neu erfinden. Die Leute können auch auf den im Radio, Radio Horeb, die Messe anhören. Also da gibt's schon Wege. Aber ich habe dann nach der ersten Woche so viele Rückmeldungen von Leuten aus der Pfarrei bekommen. Mensch, Herr Pfarrer, wir wollen unseren Pfarrer sehen, wir wollen unsere Kirche sehen. Und das war für mich die Motivation, das dann doch zu starten. Zunächst mit der Idee, auch komm, stell einfach das Handy auf. Und dann habe ich in Facebook einfach mal reingeschrieben, ich möchte live streamen, wer kann mir da helfen, wer hat Erfahrung. Und da haben sich so viele Leute bei mir gemeldet und Unterstützung angeboten. Unter anderem auch eine Firma, die uns jetzt dabei auch ziemlich unterstützt. Und das hat sich echt toll etabliert. Und ich bin froh, dass wir so bei den Leuten dann auch zu Hause sein können und den direkten Draht zu den Leuten haben. Wir haben uns auch ganz bewusst dazu entschieden, in dieser Zeit des Lockdown die Kirche so zu schmücken, wie sonst auch zu Ostern. Sogar noch ein bisschen mehr. Und den Maialtar noch schöner aufgebaut als letztes Jahr. Wir haben uns mehr Mühe gegeben als sonst. Und gerade das hat den Leuten Hoffnung gemacht. Wir haben auch überlegt, ja, sollen wir die Messe überhaupt mit Orgel feiern oder einfach Stillmesse ohne Lieder? Nee, die Leute haben mir Rückmeldung gegeben, Mensch, wir haben unsere Orgel gehört, wir haben zu Hause mitgesungen, wir haben die schönen Bilder der Kirche gesehen, unter der Woche waren wir dann auch in der Kirche, haben uns einfach reingesetzt und die Schönheit der Kirche genossen und das hat uns geholfen.
Das ist wirklich ein schöner Satz. Wir haben uns mehr Mühe gemacht und das als sonst und das hat den Leuten Hoffnung gemacht. Ja, also interessant. Man muss also wirklich auf das Negative mit etwas Positivem reagieren. Und Sie sagen ja auch, dass der Livestream sehr gut angenommen worden ist, dass Sie da also schon mal 600 Zugriffe hatten.
Ja, also ich war total baff. Gut, in der Karwoche hatten wir gerade in der Osternacht während des Livestreams selbst, also 1000 Zugriffe und nachher, als das Video dann auf unseren YouTube-Kanal gestellt wurde, haben nochmal 4000 die Osternacht angesehen, also nur mal kurz reingeklickt oder ganz angeschaut. Aber so im Schnitt, die Ostersonntage hatten wir Zugriffe teilweise zwischen 600 und 700 Zuschauern und durchgängig geschaut haben so 150, 200 etwa.
Sie selber haben den Livestream ja nicht gesehen, sondern zelebriert. Was hören Sie denn von den Leuten? Wenn man sich den Livestream so anschaut, wird man da nicht richtig unordentlich? Also kann man sich da zu Hause noch ernsthaft hinsetzen oder setzt man sich dann doch im Pyjama aufs Sofa?
Das ist so eine verrückte Zeit, wo auch Leute erstmal oder die Gläubigen ihren Weg finden müssen. Und das müssen wir ihnen auch zugestehen. Ich habe die Leute auch ermutigt. Schaut, dass ihr einen Weg findet, damit umzugehen, der auch für euch passt, der authentisch ist. Und ich habe ein ganzes Spektrum an Rückmeldungen bekommen. Die einen ganz klassisch, die mit Sakko und Schlips zu Hause gesessen haben, am Tisch mit Tischdecke, Kerze angezündet. Wir haben den Gottesdienstablauf haben wir vorher als Hausgottesdienst rausgegeben, also Lesungen zwischen Psalm, Evangelium, Fürbitten. Auch die Lieder, die wir singen werden, konnten die Leute mit nach Hause nehmen oder von der Homepage runterladen. Und die haben das dann quasi wie ein Shot benutzt und haben zu Hause mitgesungen, die Antwort gegeben, bei der Wandlung gekniet. Das war das eine Spektrum und das ging hin bis zum, wie Sie schon sagen, Pyjama auf dem Sofa. Eine junge Familie, ist ein Kommunionkind dabei, die beiden Kinder, die sind 9 und 11 Jahre alt. Die haben gesagt, die haben jeden Sonntag mal was anderes probiert. Am ersten Sonntag haben sie einen Familienbrunch gemacht und dann ist der Livestream nebenbei gelaufen. Dann haben sie mal auf dem Sofa gesessen, im Jogginganzug, und dann haben sie sich mal ordentlich hingesetzt, mit Kerze und hingekniet. Die haben alles mal durchprobiert. Aber gerade die Familie hat gesagt, ah, Herr Pfarrer, das war für uns jetzt gut, das war eine Überbrückung. Aber wir freuen uns, wenn wir jetzt den Gottesdienst wieder mitfeiern können. Und die sind jetzt auch die letzten beiden Sonntage wieder hier in der Kirche gewesen und waren nicht mehr im Jogginganzug auf dem Sofa.
Ja, also das stimmt. Ein Kaplan hat zu mir gesagt, also von wegen, ist ein Livestream dauerhaft das Richtige für Gottesdienstbesuche? Da hat gerade gestern ein Kaplan zu mir gesagt, das ist ja wie Kochen im Fernsehen. Also man kriegt nichts zu essen zum Beispiel. Also es ist doch noch, ja, eine Notlösung, oder?
Ja und nein. Wenn ich jetzt nur die Perspektive der Pfarrei vor Augen habe, dann ist es eine Notlösung. Wenn ich aber größer denke, und da hat mich ein Weihkurskollege, der ist gerade in Washington als Gastprofessor tätig, der hat mich ermutigt, da in größeren Zusammenhängen zu denken. Wir haben über den Livestream auch Leute erreicht, von denen ich das nie gedacht hätte. Gut, durch persönliche Bekanntschaften war unser Stream von Hamburg bis Freiburg angeschaut worden. Gerade auch in meiner Heimat in Koblenz haben viele gesehen. Und die fanden das schon auch gut und wichtig, da was zu haben als Ersatz. Auf der anderen Seite sind gerade über Facebook viele Leute zufällig auf uns gestoßen. Und ich habe im Briefkasten einen anonymen Brief gehabt von einem jungen Menschen, der Schrift nach, ist eine junge Frau, sie schreibt, dass sie eigentlich evangelisch ist und mit dem Glauben nie so groß zu tun hatte. Und sie hat per Zufall uns auf Facebook gefunden und hat den Livestream jeden Tag angesehen. Auf Facebook haben wir jeden Tag geistliche Impulse gegeben. Und die Corona-Situation und diese Impulse und der Livestream, dieses Ganze, hat sie massiv zum Nachdenken gebracht. Und sie hat mir dann auch geschrieben, dass sie den Eindruck hat, dass sie jetzt zu Gott gefunden hat in dieser Situation. Und von daher ist der Livestream sicherlich von der Perspektive der Pfarrei eine Notlösung. Aber es steckt unheimliches Potenzial der Verkündigung drin. Mein Radio Horeb ist das beste Beispiel dafür.
Ja, Radio Horeb, das wäre mein nächstes Stichwort. Also alle Ihre Schäfchen, die nicht so mit dem Internet vertraut sind und den Livestream nicht so gern anschauen und die vielleicht jetzt nicht Platz finden in der noch beschränkten Kirchenraum, die können sich am nächsten Sonntag unseren Gottesdienst auch auf Radio Horeb anhören.
Ja.
Herr Pfarrer, Sie haben es eben so schön dargestellt, wie man die Corona-Krise auch zum Guten nutzen kann. Denken Sie immer so positiv oder ist es erst jetzt so gekommen in dieser Krise?
Nee, also die positive Grundhaltung, das habe ich mit der Muttermilch eingesogen, denke ich. Vielleicht kommt auch der Rheinländer in mir raus. Manches sieht man ein bisschen lockerer und es gibt im Rheinland so einen schönen Spruch, es hätten wir immer Jod gegangen, also es ist noch immer alles gut gegangen. Und ich lebe das aus der christlichen Hoffnung, weil wenn wir als Christen die Hoffnung nicht haben, wenn wir nicht versuchen, aus allem und in allem etwas Gutes rauszuziehen, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden.
Gut, so wollen wir es machen. Lieber Herr Pfarrer, wir sind neugierig auf einiges, was sich jetzt schon ergeben hat aus Ihrer Geschichte. Gern wollen wir nochmal auf Ihre Berufung zurückkommen. Machen wir erstmal noch eine Musikpause und dann werfen wir einen kleinen Blick in Ihre Kirche, also natürlich nur der Beschreibung nach.
Klar.
Wir können Sie ja gerade nicht besichtigen. Und dann, ja, sind wir noch bei Ihrer Geschichte. Liebe Hörer, ich lade Sie ein, die Musikpause mit uns dran zu bleiben und dann nachher wieder zurückzukommen. Willkommen zurück bei der Sendung zur Pfarrei der Woche. Sie hören Radio Horeb und hier in unserem Radio stellen wir Ihnen fast jede Woche eine Pfarrei vor, aus der wir dann am Sonntag den Gottesdienst live übertragen. Heute sind wir in der Oberpfalz, nämlich in Neumarkt. Hier ist Pfarrer Stefan Wingen, Pfarrer der Hofkirche zu unserer lieben Frau. Und wir sind heute in der Sendung im Gespräch. Herr Pfarrer, wenn unsere Hörer dann den Gottesdienst im Radio hören, können Sie sich ein bisschen in die Kirche hineinversetzen? Was sollen Sie sich da vorstellen in der Hofkirche? Was ist da das schönste Eck zum Beispiel?
Also ich finde die ganze Hofkirche als solche sehr schön, denn sie ist, wie ich immer sage, so die Kirche der kleinen, feinen Akzente. Also es ist grundsätzlich ein gotischer Bau, also der Altarraum ist ganz klassisch gotisch mit einem schönen Kreuzgratgewölbe. Wir haben einen neogotischen Hochaltar, der 1898 reinkam und der so das theologische Programm der Hofkirche darstellt. Ganz oben steht eine Figur von der Gottesmutter. Dann haben wir unten in vier Tafeln Bilder aus dem Leben Mariens und des Herrn, Verkündigung, dann Besuch bei Elisabeth, die Geburt in Bethlehem. Aber ganz zentral ist auch das eucharistische Motiv, denn in der Hofkirche ist auch seit dem 17. Jahrhundert die Corpus Christi Bruderschaft, eine eucharistische Bruderschaft angesiedelt. Wir haben einen ganz deutlichen, großen, goldenen Tabernakel, in dem die Monstranz steht. Momentan sehr zentral bei uns in der Kirche ist ein großes Holzkreuz, das wir in der Mitte des Chorraums aufgestellt haben, davor die Osterkerze. Der Kirchenraum selbst, das Kirchenschiff ist eher schlicht, das wurde 1701 neu gebaut, große weiße Flächen. Ich finde, es sieht sehr edel aus, die Architektur kommt gut zur Geltung, so die Durchgangsbögen und schwere Pfeiler. Was unsere Hofkirche auch sehr klein und fein prägt, das ist Kunst von Egino Weinert. Der erste Pfarrer der Hofkirche, Pfarrer Ludwig Heigl, war persönlich mit dem Künstler, der ja dann später in Köln gewirkt hat, befreundet. Und Egino Weinert hat bei uns sehr, sehr viel in Bronze gearbeitet. Den Volksaltar, dann den Taufstein, Kreuzweg, die Eingangstüren. Also von daher ist die Hofkirche jetzt nicht so ganz komplett in einem Stil. Es ist ein unterschiedlicher Stil, aber sehr, sehr behutsam und gut miteinander vereint.
Klingt nach einer sehenswerten Kirche. Wie viele Gottesdienstbesucher haben denn derzeit Platz in Ihrer Kirche?
Also wir haben in den Kirchenbänken normalerweise Platz für ca. 300 Gläubige. Und jetzt durch unser Corona-Konzept haben wir 46 Plätze ausgewiesen. Und auf 34 von diesen 46 Plätzen können zwei Personen nebeneinander sitzen, die aus einem Haushalt sind. Von daher könnten wir rein theoretisch so knapp 80 Personen in die Kirche reinbekommen.
Dann hoffen wir, dass die anderen Gemeindemitglieder doch den Gottesdienst auf Radio Horeb hören oder im Livestream anschauen. Vielen Dank, dass Sie uns die Hofkirche vorgestellt haben. Jetzt kommen wir, wie angekündigt, auch nochmal zu Ihnen. Herr Pfarrer, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie aus einer Bäckerei kommen.
Ja, genau.
Was haben Sie da ein bisschen Backen auch gelernt selber oder haben Sie sich da gar nicht mit eingebracht?
Doch, also so als Kind habe ich mich dann schon so heimlich mal in die Backstube geschlichen nach Feierabend und habe dann Teigreste gesucht und zusammengemanscht. Das Wichtigste für mich war, dass ich wusste, wo der große Eimer mit dem Streusel ist für den Streuselkuchen. Und da habe ich mir dann öfter mal den Bauch vollgeschlagen und mit den Bauchschmerzen hinterher von dem rohen Streusel dann auch gebüßt. Nein, ich bin sehr dankbar, dass ich in dieser Bäckerei groß geworden bin. Und ich sage immer so scherzhaft, 80% dessen, was ich als Pfarrer wissen musste, das habe ich in der Bäckerei gelernt. Gerade eben, weil diese Bäckerei auch ganz vom Glauben durchdrungen war. Also gerade mein Vater, mein Großvater, sehr, sehr fest im Glauben gestanden. Mutter und Großmutter natürlich auch. Aber das waren so ganz prägende, gestandene Männer des Lebens, Männer des Glaubens, die ich da vor mir gesehen habe als Kind. Und in der Bäckerei habe ich Verbindlichkeit gelernt, dem Kunden gegenüber, den Anspruch einer hohen Qualität, aber auch Flexibilität, wenn sich irgendwie Zeiten ändern und wenn man reagieren muss auf unterschiedliche Bedürfnisse des Kunden. Wenn Kunden das Geschäft betreten haben, also meine Mutter und Großmutter, die waren hauptsächlich im Geschäft unten im Verkauf, dann war die erste Frage immer an die Kunden, was hätten sie gerne? Und ich denke, das ist auch eine Frage, die wir als Kirche ernst nehmen müssen. Das ist letztlich eine Frage Jesu an die Menschen, die ihm begegnen: Was willst du, dass ich dir tue? Was kann ich für dich tun? Ich will dir nicht irgendetwas überstülpen, was du nicht brauchst, sondern wenn du zu mir kommst und meinen Dienst suchst, jetzt egal ob in der Bäckerei oder in der Kirche, dann möchte ich zunächst mal fragen, was für ein Bedürfnis, was für eine Not hast du? Weil es nützt nichts, wenn ich jemandem ein süßes Teilchen verkaufe, der hat aber so einen großen Hunger, dass er ein gescheites Brot braucht.
Man hat den Eindruck, dass Sie schon auch nachdenken und gerne moderne Formen der Glaubensweitergabe bringen möchten. Zum Beispiel habe ich schon vor 1,5 Jahren festgestellt, dass Sie einen ganz großen Bildschirm in der Kirche haben, wo die Liedtexte immer eingeblendet werden. Das haben ja auch nur wenige Kirchen. Also das heißt, wie Sie sagen, Flexibilität, neue Wege gehen, das ist Ihre Sache. Aber was muss dann Ihrer Meinung nach bleiben, wenn man vielleicht in der Form anders wird, wenn man über Livestream geht, wenn man auf Facebook Nachrichten absetzt? Was vom Glauben, was ist das Wesentliche, was einfach zeitlos ist?
Gut, das ist das Glaubensgut der Kirche. Ich sehe auch keinen Widerspruch darin, dass wir das unveränderliche Glaubensgut, also uns durch die Kirche, durch die Tradition, Schrift, Lehramt, Tradition, die Lehre der Apostel, das Evangelium, die Sakramente, das, was Kirche immer ausgemacht hat, dass das Unveränderliche mit veränderlichen Methoden verkündet werden kann. Das hat die Kirche immer so getan, allein wenn wir in die Baustile von Kirchen gucken. Es gibt ja nicht den einen katholischen Baustil. Kirche hat sich da auch immer dem Geschmack angepasst und hat diese sich verändernden Geschmäcker und verändernden Formen genutzt, um das, was immer gegolten hat, den Menschen nahezubringen. Und so sehe ich das jetzt mit den modernen Medien, mit Facebook, mit Instagram, mit YouTube auch. Also den Inhalt des Glaubens, wie wir in der Lehre der Kirche, wie wir ihn im katholischen Katechismus finden, das kann ich ja auf ganz unterschiedliche Weisen nahebringen.
Also der Inhalt, der bleibt, aber die Art, wie das vermittelt wird, ändert sich. Gibt es aber auch Arten, wo Sie sagen, die sind jetzt schon nicht mehr zeitgemäß? Zum Beispiel weiß ich, dass Sie den Pfarrbrief abgeschafft haben in Ihrer Pfarrei.
Ich habe den Pfarrbrief nicht abgeschafft. Es hat sich schlichtweg keiner gefunden, der den Pfarrbrief so betreut, wie es notwendig wäre. Mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Kirche auch Wert legen auf Qualität. Und irgendwas zusammenkopieren und dann in die Briefkästen werfen, da machen wir uns nur lächerlich mit. Ich bin ein großer Verfechter der Charismenlehre des heiligen Paulus und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott einer Pfarrei oder einem Kloster oder einer Gemeinschaft das Charisma schenkt, das gerade gebraucht wird. Und eine Folge der Kirchensteuer in Deutschland ist nun mal, dass wir eine Infrastruktur aufrechterhalten, die der Gewohnheit geschuldet ist. Also wenn man selbst nicht mehr einen Pfarrbrief machen kann, dann beauftragt man eine Firma und bezahlt die dann, damit der Pfarrbrief gemacht wird. Aber stellt man ernsthaft die Frage, Moment mal, wir haben dieses Charisma nicht, dass jemand sich darum kümmert, ist das nicht vielleicht auch ein Fingerzeig Gottes, dass ihr jetzt mal andere Wege ausprobieren solltet als das, was ihr immer gemacht habt.
Und wie ist jetzt, also wie ich gehört habe, ist Ihre Gemeinde auch gar nicht böse darüber, dass sie keinen Pfarrbrief mehr haben?
Also ich sagte, gut, wenn keiner den Pfarrbrief macht, ich sehe auch nicht ein, dass das Pfarrbüro dann wochenlang damit blockiert ist und ich muss sagen, ich habe da keinen Hang zu, also ich könnte das nicht machen. Also ich sagte, gut, wir lassen den Pfarrbrief ruhen. Da gab es schon sehr kritische Stimmen, oh Herr Pfarrer, da müssen Sie aufpassen, das gibt Aufschrei und das gibt massive Proteste und wenn der Pfarrbrief nicht kommt, das war immer schon so. Und ich habe vorletzte Woche die Pfarrsekretärin noch gefragt, sagen Sie mal, wie viele Leute haben eigentlich letztes Jahr sich bei Ihnen gemeldet, dass kein Pfarrbrief kommt? Die Pfarrei hat 6.000 Seelen und die Auflage war über 4.000 Pfarrbriefe. Und es hat sich tatsächlich nur eine Person gemeldet, dass der Pfarrbrief nicht kommt. Sicherlich, es mag Leute gegeben haben, die den Pfarrbrief vermissen, aber jetzt auch nicht so schmerzlich vermissen, dass man jetzt da auf die Pauke haut.
Ja, da war das sicherlich keine falsche Entscheidung. Herr Pfarrer, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unserer Sendung und es kann gar nicht sein, dass Sie uns nicht erzählt haben. Sie haben noch genug Zeit dafür.
Ja, okay.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie dann Priester werden wollten? Weil wenn Sie das einzige Kind, der einzige Junge in dieser Bäckerei waren, dann stellt man sich ja vor, dass Sie vielleicht den Laden hätten übernehmen sollen oder die Firma.
Ja, das hatte ich auch tatsächlich geplant, auch über das Abitur hinaus. Das stand für mich außer Frage. Ich sage immer scherzhaft, ich war der Letzte, der es erfahren hat, dass ich Priester werden soll. Schon im Gymnasium haben die Mitschüler und manche Lehrer immer zu mir gesagt, ah, du wirst da eh mal Pfarrer. Ich weiß nicht, wie die drauf kamen, aber für mich war das keine Option, die ich zugelassen habe. Also im tiefsten Inneren hatte ich immer einen Hang zur Kirche, eine große Freude an der Sonntagsmesse. Und wir hatten auch damals bei uns in der Heimatpfarrei einen Kaplan, der mich sehr begeistert hat. Da war ich vielleicht so 7, 8 Jahre. Das ist jetzt der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Dr. Betzing, der war Kaplan bei uns. Und das war, als er bei uns Dienst getan hat, da habe ich als Kind auch gedacht, sowas willst du auch mal machen, du willst auch Kaplan werden. Mit der Zeit hat sich dann für mich immer mehr herauskristallisiert, dass der liebe Gott dann doch was anderes mit mir vorhat. Und dann habe ich mich nach Bundeswehr und nach dem Geschichtsstudium dann doch auf das Wagnis in Anführungszeichen eingelassen und bin den Weg eingeschlagen und habe es bis jetzt nicht bereut.
Danke. Also der heutige Vorsitzende der Bischofskonferenz war Ihr Vorbild, Ihr kirchliches Vorbild als Kind. Da hatten Sie wohl eine gute Nase. Ja, schön. Sie hatten gesagt, es hat sich dann herausgestellt, dass Sie doch einen anderen Weg gehen sollen. Können Sie vielleicht da noch vielleicht ein, zwei Merkmale sagen, wie Ihnen das aufgefallen ist, dass Sie jetzt dann Priester werden sollen?
Ich habe als junger Mensch in Koblenz regelmäßig bei den Jesuiten gebeichtet. Das waren ganz alte, klassisch ausgebildete Seelsorger. Und die haben mich doch in eine tiefere Wirklichkeit eingeführt, dass ich ein Gespür entwickeln konnte für das Transzendente und dass ich diese himmlische Wirklichkeit erahnen konnte. Und was das ist jetzt so von der Ratio her, war das ein wichtiger Faktor. Aber für mich ganz zentral die Punkte, die ich auch am Anfang schon genannt habe, das war eucharistische Anbetung. Das hat mir als junger Mensch einen unendlich tiefen Frieden und eine feste Sicherheit gegeben. Ich habe mich beim Herrn wohl und geborgen gefühlt und dann im Herzen tief angerührt von der Liebe der Gottesmutter, an deren Hand ich mich immer weiß. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Gottesmutter mich da auch geführt hat auf den Weg.
Wunderbar, dann sind Sie heute ja ganz richtig in Neumarkt, so wie Sie das katholische Leben
genau.
Da beschrieben haben. Die letzte Frage ist natürlich noch, wie es einen Rheinländer in die Oberpfalz verschlägt.
Können Sie das noch kurz beantworten? Über die A3.
ja, selbstverständlich, aber...
Nein, ich habe nie so große feste Pläne gehabt. Ich war als junger Mensch immer gerne und viel unterwegs und habe oft Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen. Und diese Entscheidungen aus dem Bauch heraus, die haben sich oft als die richtigen erwiesen. Also ich bin nach Trier gegangen, habe da Geschichte studiert. Dann innerhalb kurzer Zeit habe ich mich entschieden, mal nach Freiburg zu gehen. Dann habe ich in Freiburg jemanden kennengelernt, der sagte, er wechselt nach Eichstätt. Und Freiburg hat mir jetzt nicht ganz so getaugt. Und dann, oh ja, gut, Eichstätt, was ist das, wo ist das, bin ich mal mitgefahren. Und habe mir das angesehen, hat mir gut gefallen, habe ein paar Gespräche geführt und dann bin ich in Eichstätt mehr oder weniger hängen geblieben.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer. Es wäre noch interessant, dass wir uns weiterhin mit Ihnen unterhalten, aber leider die Zeit ist abgelaufen. Ich danke Ihnen und ich möchte alle Hörer einladen, an diesem Gottesdienst nächsten Sonntag um 10.30 Uhr im Radio teilzunehmen mit Pfarrer Wingen aus Neumarkt. Und für alle Menschen aus der Oberpfalz, vor allem der näheren Umgebung von Neumarkt selber, haben wir auch Leihradios vorbereitet. 10 Digitalradiogeräte können ausgeliehen werden, also eines von diesen Geräten. Die können im Pfarrbüro von der Hofkirche dann ausgeliehen werden für einen Monat. Einfach, wenn Sie jemanden kennen, liebe Hörer, aus Ihrer Stadt, Neumarkt oder in der Nähe, der vielleicht Lust hätte, so einen Gottesdienst aus der eigenen Stadt mitzuhören, dann entlehnen Sie doch leihen Sie sich doch für ihn ein Radio aus oder für Sie, diesen Gottesdienst dann bekannt zu machen aus Neumarkt. Ich selber werde auch dann gerne nach Neumarkt kommen, wenn wir wieder frei überall hinfahren können und uns auch wieder versammeln können. Ich hoffe, im Herbst gibt es dann ein Treffen in der Hofkirche für die Hörer von Radio Horeb und auch für neue Interessenten aus der Hofkirche, wo wir über Radio Horeb ins Gespräch kommen können. Das heutige Interview können Sie nachhören auf unserer Webseite www.horeb.org. Da gibt es einen Artikel über die Hofkirche unserer lieben Frau in Neumarkt mit Fotos und eben auch dieses Interview. Herr Pfarrer, ich danke Ihnen vielmals für das schöne Interview und möchte Sie bitten, dass Sie unseren Hörern jetzt noch Ihren priesterlichen Segen geben.
Ja, ich danke auch und freue mich sehr, wenn wir uns dann im Radio hören und bitte dann auf die Fürsprache der Gottesmutter den Segen für Sie alle. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Heiligen segne, behüte und geleite euch der gütige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Wir verabschieden uns aus Neumarkt in der Oberpfalz, Solveig Faustmann und Pfarrer Stefan Wingen.